Lick and Rush Episode 14. Ich bin @UliHebel auf, oh Gott, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Instagram, SkyBlue, TikTok und, was habe ich vergessen? X.
Ja, ich bin @JoachimHebel auf denselben einschlägigen Plattformen wie Uli. Deswegen, ihr werdet uns finden, ich bin mir ziemlich sicher. Außer Uli findet selbst wieder nicht.
Lässt sich nicht vermeiden. In eigener Sache, glaube ich, darf man auch mal sagen, wenn ihr generell Crossover-Talk haben möchtet, wenn ihr grundsätzlich interessiert seid an irgendwelchen völlig uninteressanten Mediensachen, dann hört gerne beim Kollegen André Vogt rein. Grad Next im Premium-Feed waren wir zu Gast gestern. Also wir nehmen heute am Dienstag ausnahmsweise auf, normalerweise am Montag, aber das war gestern eben nicht der Fall, weil wir bei Dre Vogt waren und runde 1,5 Stunden über alles Mögliche gesprochen haben und am Ende sogar Premier Leagueisten mit NBA-Teams verglichen haben. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schallert darin.
Hör bloß auf, Alter, hör bloß auf. Also wer diese Anspielung versteht, der schreibt mir bitte. Der kriegt was ganz Besonderes. Ernsthaft, da lass ich mir was einfallen. Das geht sogar in die Trikotgröße. Da lasse ich mir was ganz Special-mäßiges einfallen. Genau, Bruder Dicko.
Logischerweise gab es am Wochenende das eine dominante Thema und auch die eine dominante Mannschaft. Denn das Spiel hat stattgefunden. Eine ganz besondere Woche für den FC Liverpool mit Siegen gegen Real Madrid und Manchester City. Und zwar in einer Art und Weise, dass einem fast schon Angst werden muss und dass wir eigentlich, wenn wir überreagieren würden, wahrscheinlich fast schon sagen müssten, machen wir die Meisterschaft zu. Herzlichen Glückwunsch an den FC Liverpool. Ist das denn so jetzt mit +11 Punkten auf Manchester City? Das sind ja nicht +11 Punkte auf alle, aber +11 Punkte auf Manchester City.
Ja, das Ding ist ja das, wenn wir gehen mal von der anderen Seite her ran. Also glaube ich, muss ich ein bisschen zu runterdrehen. Ich glaube, ich bin wieder zu laut. Es ist Wahnsinn. Heute spinnt meine Technik irgendwie komplett. Ich fange nochmal an. Wenn wir das von der anderen Seite her sehen würden, wenn jetzt Liverpool in dieser Situation wäre, City in dieser Position wäre, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, das ist vorbei, ciao, schönen Abend noch. Bei Liverpool tendiert man jetzt immer dazu zu sagen, weil wir alle klug sind und weil wir alle die letzten Jahre ein bisschen was gesehen haben, ja, die brechen schon noch ein und das ist ein neuer Trainer und alles neu und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann nicht so funktionieren und irgendwann werden die noch. Aber das geht auch bei mir ehrlich gesagt zu Ende. Also City hat jetzt wieder verloren. Wie wird das jetzt? 6. Pflichtspiel am Stück, dass sie nicht gewinnen? Wieder 5 davon verloren?
Genau, 5, genau, ja, genau. Ja, so 6, ist richtig, ja, genau. Ja, hast recht, ja.
Und so weiter und so fort. Also deswegen, wer soll sie einholen? Ich sehe Arsenal vielleicht am ehesten noch, aber auch die haben wir schon bewiesen, dass nur die Art und Weise, wie sie jetzt wieder spielen, auch seit Sporting, seit West Ham, liebe Grüße an Martin Ødegaard, wenn wir gleich noch drauf kommen, das ist, glaube ich, jetzt eher so der Favorit auf Rang 2. Und jetzt ist einfach die ganz große Frage, ob Liverpool einknackst oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube das nicht. Das ist einfach, es sieht sehr, sehr gut aus. Sie kommen gut durch und das Beeindruckendste ist ja, dass sie selbst in den schlechten Spielen, noch immer Punkte holen. Und das ist einfach wirklich beeindruckend von A bis Z. Ich finde nochmal, also ich glaube, das geht euch wahrscheinlich genauso. Es macht weniger mit einem das Spiel des FC Liverpool, aber es macht mehr Punkte. Und damit Respekt. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und Hut ab vor Arne Slot oder Kappe ab in meinem Fall.
Ja, mir geht's auch so ähnlich. Ich bin inzwischen schon auch so weit, dass ich, also der Ursprung allen Übels bei Manchester City sind nach wie vor Verletzungen, das würde ich schon so sehen wollen, aber das ist es nicht mehr alleine, sondern das ist in den Köpfen drin, dass es gerade nicht läuft. Und das soll aber gar nichts von Liverpool wegnehmen, weil eine solche dominante Leistung gegen Manchester City's A-Jugend wäre erwähnenswert. Und das war immer noch ein beträchtlicher Teil der ersten Mannschaft. Das heißt, das muss man denen schon so hinlegen. Und die Wahrheit ist auch, das Erstaunliche ist ja das, wir vom letzten auf diesen Podcast sind wir vom November in den Dezember gewechselt. Und im Dezember, das ist so einfach in mir gefühlstechnisch drin, im Dezember bin ich immer bereit zu sagen, okay, so ungefähr sieht's aus. Weil wir haben jetzt paar Monate absolviert. Es sind 12, 13 Spiele absolviert. Und das heißt, ja, da ist ungefähr die Richtung zu erkennen. Da wird sicherlich noch ein Team mal einbrechen, vielleicht ein paar Punkte verlieren, ein paar Plätze verlieren, aber im Grunde genommen kennen wir die Tendenz und wahrscheinlich auch die Saisonziele, grob gesagt. Und das gilt im Übrigen für beide Mannschaften. Das heißt, bei Manchester City gehe ich langsam her und sage, okay, vielleicht ist das eine Saison, in der es darum geht, dass man sich für die Champions League qualifiziert, direkt für die Champions League qualifiziert und erstmal fürs Erste wieder zu sich kommt und fürs Zweite Platz 2 attackiert. Nur fürs Erste. Einfach nur, um auch wieder in ein gesundes Mindset zu kommen. Arsenal hatte eine Delle vor Wochen, die sehen gerade wieder super gut aus. Aber Liverpool spielt dellenlos in der ganzen Saison, in allen Wettbewerben. Weil selbst die eine Niederlage gegen Nottingham Forest, das habe ich ja damals gemacht, müssen die eigentlich gewinnen. Das war eine Nottingham Forest Masterclass damals. Darf nie im Leben nicht ein Sieg werden für Liverpool. Die hätten es im ersten Durchgang zumachen müssen. Und es gibt halt, also ich habe das an der Stelle, glaube ich, auch schon mal gesagt, als ich kurz vor dem Brighton-Spiel mit Fabian Hürze darüber gesprochen habe, wollte ich halt so drauf hinaus, gibt es auch irgendwas, was die nicht so gut machen? Ne? Also ich habe meine Sicht, aber ich bin halt kein Premier League-Trainer und Fabian Hürze versteht 180.000 Dinge mehr vom Fußball als ich. Also wie sieht er das denn, wollte ich wissen. Und er hat mir schon 2, 3 Sachen gesagt, die sich auch in Teilen damit decken, was ich auch gesehen habe oder gedacht habe. Hat aber auch gesagt, aber im Übrigen, das ist jetzt alles nur Theorie, weil die gewinnen halt einfach Fußballspiele andauernd. Und genau so ist es. Die gewinnen andauernd Fußballspiele und haben eine derartige Überzeugung in sich, dass ich, mir fällt es wahnsinnig schwer, dass ich selbst, keine Fußballmannschaft ist perfekt und man kann ein paar Schwächen ausweisen bei Liverpool, aber mir fällt es wahnsinnig schwer, im Moment gegen die zu wetten. Oder andersrum gesagt, meine Einteilung von vor der Saison, dass ich gesagt habe, die 1 ist City, die 2 ist Arsenal, nicht mehr ganz so klar, wie es mal war, und die 3 ist aber relativ klar Liverpool, da muss ich vermutlich nochmal ran. Das überrascht mich sehr, aber es ist der Zeitpunkt, glaube ich, im Dezember, wo es nicht mehr überreagiert ist oder wo es einfach nur korrekterweise reagiert ist. Liverpool ist legit, möchte ich damit sagen.
Ja, und eine Sache ist ja auch klar. Wir sagen jetzt so als oder wahrscheinlich auch ihr zu Hause aus deutscher Sicht, ja, aber Klopp und so und so. Der Name Klopp interessiert auf der Insel keinen Menschen mehr. Also wir sehen das mit der deutschen Brille. Natürlich ist das eine Legende. Das, was ich damit sagen möchte, ist einfach nur, der Engländer sieht es nicht aus der deutschen Brille. Das ist der Punkt, den ich habe. Weil die keine deutsche Brille haben, logischerweise. Und dementsprechend, glaube ich, ist es für die einfach nur, die haben jetzt den nächsten Hero. Ganz einfach. Die haben jetzt den nächsten Hero und wenn die mit dem gleich Meister werden, dann nehmen die das und dann wird es der nächste Held. Es ist anders, wie gesagt, das ist ja bei euch so, das ist bei denen genauso. Nur diese deutsche Brille, so quasi, was ich ja hierzulande öfter höre, wie können die denn ohne Klopp jetzt auf einmal Meister werden? Ja, das ist ja Quatsch. Also das ist halt einfach, als ob die jetzt sagen, ja, also dann hätten sie sich wieder einen Deutschen geholt, wenn es nur mit einem Deutschen gehen würde. Also es ist kompletter Schmachsinn. Ich sehe halt genauso wie du, Uli, es ist einfach momentan ein herausragendes Team, die laufen, es funktioniert alles, es passieren sehr, sehr wenig Fehler, sehr, sehr viele Spieler sind auf gutem Niveau. Man muss auch eine Sache sagen, sie haben verhältnismäßig wenig Verletzte, also die Spieler bleiben irgendwie fit, das ist super wichtig für das Ganze, und so kannst du es halt irgendwie hinbekommen, dass du, wenn bei allen anderen Vereinen war schon ein großer Spieler verletzt, ein wichtiger Spieler verletzt, wahrscheinlich sogar der wichtigste Spieler verletzt. Liverpool hat auch immer wieder welche, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, der eine große fehlt jetzt nicht momentan. Und selbst der, Alisson, ja, okay. Selbst Alisson. Und da musst du halt sagen, macht's Kelleher momentan wahrscheinlich sogar besser als der.
Also das wird ein Thema. Das glaube ich nämlich auch, dass man sich, also Kelleher hat ja relativ klar gemacht, auch nochmal im Oktober bekräftigt. Ich möchte die Nummer 1 sein in der nächsten Saison. Der hätte ja auch, glaube ich, im Sommer schon gewechselt, wenn es geklappt hätte. Nottingham hat ja großes Interesse. Ich glaube, dass Liverpool mit Blick auf die Verletzten-Situation bei Alisson gut daran tun würde, wie im Übrigen auch zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite Ortega statt Ederson gespielt hat, gut daran tun würde, zu sagen, das müssen wir vielleicht nochmal neu evaluieren. Und da kommt ja auch Mamardashvili im Übrigen. Also vielleicht schaut man sich das nochmal ganz, ganz besonders an. Genau, es ist so, wie du sagst, selbst wenn Konaté fehlt, der ja schon echt in Topform war, mein Gott, dann kommt da Joe Gomez und ja, alles ist wie immer. Wenn Robertson zu Beginn der Saison nicht in Topform war oder gefehlt hat oder zumindest nicht alle zwei Tage hat in Topform spielen können, dann ist Tsimikas da und es ist halt kein Problem. Trent Alexander-Arnold fehlt gegen Real Madrid. Ja, kein Problem, dann kommt Conor Bradley und haut halt eine Allzeitleistung raus in Anfield. Ja, weil so ist es halt einfach. Van Dijk, haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen in der Saison, ist in dieser Form, auch wenn er, ich weiß, der macht zum Schluss einen Fehler, weiß ich. Aber in dieser Form der kompletteste und beste Innenverteidiger, den die Premier League je gesehen hat. Punkt. Du kannst nichts gegen Virgil van Dijk machen. Nichts. Das ist, und der ist nochmal, also der ist unter, ich weiß nicht, was der mit dem gemacht hat, Arne Slot, aber seitdem der da ist, ist van Dijk nochmal, das war ja immer schon im Bereich der Elite, aber der ist nochmal eine ganz andere Persönlichkeit. Habe ich das ja mal, glaube ich, in einem Liverpool-Spiel haben wir drüber gesprochen, das aufgedröselt. Vielleicht ist das so ein Punkt, dass van Dijk nicht mehr nur quer passen muss, das weiß ich nicht, ob das der Plan war zu seinem Innenverteidiger oder Außenverteidiger-Kollegen, sondern das meiste Pass-Duo, das sich gegenseitig anspielt, aber vor allen Dingen von van Dijk auf ihn, ist van Dijk auf Gravenberg. Das heißt, van Dijk dribbelt häufig mal an, spielt den Ball ins Mittelfeld und ab dann übernimmt Gravenberg. Der zweite ist dann im Übrigen Alexis McAllister. Also auch da sieht man schon, die sind weiterhin nach vorne gerichtet. Das ist jetzt nicht so, dass Liverpool plötzlich nur hinten rum spielen würde. Das ist ja immer so ein bisschen das Narrativ, das dann so rundrum gesponnen wird. Also Arne Slot versucht ja zu sagen, es hat sich nichts geändert an der Spielweise im Vergleich zu Klopp. Das stimmt nicht ganz, aber der ist halt clever. Aber es gibt halt diese Passagen deutlich mehr, dass Angriffe besser vorbereitet werden, dass man auch mal wirklich zweieinhalb Minuten in absoluter Kontrolle bleibt und die Angriffe einfach nicht mehr, also nicht mehr einfach so einen Diagonalball vorfetzt oder so. Den gibt's immer noch von van Dijk, Gott sei Dank, alles andere wäre auch Quatsch, aber man bereitet das Ganze etwas besser vor. Bei Salah, das mag auch einfach nur mit dem Alter zusammenhängen, gibt's ja auch diese Passagen, dass der nicht mehr einfach isoliert ins Dribbling geht, sondern der lässt mal ein, zwei auf sich zukommen, hält den Ball, passt ihn dann erstmal weiter, hält so die Ballbewegung am Laufen. Solche Dinge zum Beispiel. Der im Übrigen auch, das ist ja das Erstaunliche. Diese ganzen Themen, die dürfen in 30 Tagen verhandeln mit Teams aus Oversea. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und Mohamed Salah. Wir haben es ja in der letzten Folge ganz kurz noch angesprochen. Scheint kein Thema zu sein. Salah äußert sich quasi öffentlich, dass er total unzufrieden ist, dass ihm keiner ein Angebot macht. Und dann gehen die einfach her, hauen Real Madrid und Manchester City weg in einer Woche. Und keiner redet darüber, was ihm natürlich wahnsinnig stinken muss. Aber es läuft halt einfach viel zu gut. Curtis Jones ist in dieser Saison, also das war ja immer einer, das haben wir hier, glaube ich, ein paar Mal gesagt, du weißt es eh auch, war immer einer, von dem wir beide gedacht haben, dass da schon noch viel mehr gehen müsste. Wahrscheinlich haben sich leichtere Zweifel eingeschlichen aufgrund halt der vielen, vielen Fehlzeiten. Deswegen hat er auch zum Beispiel die EM verpasst. Spielt in dieser Saison eine Rolle, sodass ich fast sagen wollen würde, dass das Liverpools wichtigster Mittelfeldspieler gerade ist. Ich weiß, das klingt völlig irre, wenn man überlegt, welche Saison Gravenberg spielt. Und bei Gravenberg war es auch so, dass ich vor dem Real Madrid-Spiel eine Tendenz hatte, der ist von total außerirdisch zu, ja, es ist außerordentlich gut, aber menschlich, hinzu, er ist wieder zurück bei den Außerirdischen. Und Curtis Jones ist halt so jemand, der im Spiel einzelne Situationen, Aktionen hat, die mir so unglaublich gut gefallen, dass das ein absoluter Plusspieler ist. Und dann hast du halt jetzt die Überlegung immer, Szoboszlai, Curtis Jones, McAllister, Gravenberg, du hättest theoretisch noch Endo, der keine Rolle spielt. Vorne drin Nunez, der nicht die Zahlen auflegt, der aber, glaube ich, ganz gut insgesamt klarkommt mit der Spielweise von Arne Slot und andersrum, der wirkt sehr selbstbewusst. Ist ja logisch, weil wenn du immer alles gewinnst, dann wirkst du automatisch selbstbewusst. Dieses Liverpool sieht einfach so aus, als würde alles einfach so funktionieren. Kopfball stark, noch was, super, super ballsicher, fast 20% weniger Ballverluste, ganz klar erkennbare Prinzipien am Ball. Und das, was ich immer gesagt habe, eine kollektive Qualität, das völlig wurscht ist, ob irgendetwas mannschaftstaktisch mal nicht so funktioniert. Ich finde, sie sind gegen stärkere Gegner nochmal stärker geworden im Pressing. Das war immer so mein Punkt, dass ich gesagt habe, du könntest theoretisch schon durch die durchspielen, das wäre möglich. Und das Gleiche war, dass ich immer gesagt habe, dieses 4-2-4 am Ball, da muss ein einzelner Spieler viel, viel richtig machen, weil da wäre ein gewisses Risiko da. Aber die Wahrheit ist, alle machen alles richtig. Das ist in dem Fall ziemlich einfach erklärt. Und deshalb ist Liverpool unangefochten und de facto fehlerlos an der Spitze der Premier League. So ist es.
Ja, ein Gag muss ich noch loswerden, weil den habe ich gerade gelesen. Auf die Frage, hast du es gelesen, was Arne Slot geantwortet hat auf die Frage, wie er das denn einschätzt, dass Mo Salah gesagt hat, das war sein letztes Duell gegen City an der Anfield Road?
Nee.
Er hat gesagt, wahrscheinlich weiß Mo Salah einfach schon, wie diese 115 Anklagepunkte ausgehen werden.
Oh!
Er hat natürlich nachgeschossen und hat gesagt, das war natürlich nur ein Gag, um Gottes Willen hat er dreimal gesagt, aber es ist super, aber die Idee ist nicht unwitzig, das muss ich schon mal sagen. Aber auch zu Mo Salah, also ja, wir haben es ja auch gehabt und das, übrigens unsere Einschätzung ist auch dieselbe, die zum Beispiel Jamie Carragher, der hat es genauso gesagt, der war sogar noch deutlicher als wir, dass das gar nicht geht vor so einem wichtigen Spiel, jetzt zum fünften Mal und so weiter und so fort. Das Thema hatten wir schon. Ich glaube, das ist jemand, der muss geliebt werden. Das wird jetzt dann irgendwann auch mal erfahren. Ich glaube, der wird schon mal gesprochen werden. Wahrscheinlich in dieser Players Break oder so. Und dann werden wir da auch mehr wissen. Also einfach auslaufen lassen werden die den ja nicht oder zumindest kommentarlos auslaufen lassen. Selbst wenn, ich glaube, das werden die mit Sicherheit nicht.
Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ich irgendwie habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass er trotzdem die Liebe haben möchte, weil er sie sich auch verdient, sowohl in der Historie begründet als auch in der Gegenwart. Irgendwie kann ich das schon verstehen, dass du als nochmal individuell so herausstechender Spieler das gerne haben möchtest. Der Zeitpunkt ist ungut, das stimmt. Und ich glaube aber auch, wahrscheinlich sind es eher 60%, dass er bleibt oder so irgendwie in die Richtung. Das ist schon erstaunlich. Hast du übrigens diese, also klar hast du, weil kann man ja nicht anders, die Fingergeste in Richtung Liverpool-Fans gesehen von Pep Guardiola.
Ja, das ist ja, also da musst du auch wieder schmunzeln, weil das sind ja genau die Dinger, die wir lieben, wenn ich ehrlich bin. Das ist genau das, was wir lieben. Und bei José Mourinho haben alle gesagt, typisch Mourinho, das ist so lustig, hahaha. Fand ich damals schon irgendwie nicht witzig, sondern das ist einfach halt eine Sportlergeste, okay. Und jetzt plötzlich bei ihm wird es dann ausgelegt, so quasi Vollpenner, wie kann er es wagen? Das finde ich irgendwie, ich finde es einfach, also als Sportler heraus, dass du dich, wenn du da 90 Minuten jemanden hinter dir hast, der dir einfach nur immer ins Genick brüllt, du bist Mist, du bist Mist, du bist Mist, da zu sagen, so jetzt reicht's mir, das kann ich absolut nachvollziehen und bin voll dabei und lass ihm das absolut durchgehen. Der hat momentan ein dünnes Nervenkostüm, weil er es gar nicht anders haben kann, und deswegen, ja, ich fand's witzig, ich muss bei sowas schmunzeln. Und wie gesagt, nochmal, ich habe auch selber Fußball gespielt, Uli, du weißt es auch, ich weiß gar nicht, wir haben auch beim Basketballturnier gespielt, wo der Gegner, wenn du dich daran erinnern kannst, wo der Gegner uns ständig draußen reingebrüllt hat, das war diese Basketball-Challenge in München, der Gegner ständig reingebrüllt hat, und weil die ihre ganze Entourage dabei hatten, ja, ihr seid Mist und ihr könnt nicht und bla, und ich habe dann, glaube ich, einen Wurf halt getroffen und hab dann den einfach meinen Arsch hingestreckt, weil es mir einfach gereicht hat, so, was soll der Mist, das kann ich auch zurück, erzählt ihr mal ungefähr, wie ich gestrickt bin innerlich, aber ich kann das total nachvollziehen, wenn da 60.000 deinen Namen schreien, du bist Mist und du wirst am Montag entlassen, dass du dann mal, er hat ja keinen Mittelfinger gezeigt. Da wäre es bei mir, da würde ich schon sagen, komm, du bist ein Vorbild, so, das ist doch witzig und dafür leben wir doch. Und das gibt's in der Bundesliga halt nicht, weil dann einfach reingegangen wird oder sowas, keine Ahnung. Ich finde, sowas ist super witzig und gehört dazu. Und bei Guardiola finden wir es geil und ich mach's noch ein bisschen größer. Wenn das jetzt Zlatan Ibrahimovic gewesen wäre, dann wären alle auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ah, das ist typisch Zlatan. Der ist ja so cool. Wahnsinn. Und bei Pep heißt dann irgendwie so quasi, ja, das hat ein dünnes Nervenkostüm jetzt. Jetzt geht's langsam los. Das ist einfach eine Sache, die verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen,
aber, ich fand's aber witzig. Es ist schon so. Also, das muss man schon.
Ja, ja, brauchen wir nicht reden.
Es ist schon so. Und diese 115 Aussage von Slot, das habe ich gar nicht gehört oder mitbekommen. Das ist ja dann auch so. Also 100%, dass du, das ist irgendwie auch doof, den Gegner so zu provozieren, aber natürlich auch wahnsinnig witzig. Und bei dieser Guardiola-Sache finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich dachte mir schon, oh, er spürt es schon auch, dass es nicht so läuft, aber ist für mich wahrscheinlich der, ehrlich gesagt, sympathischste Guardiola-Moment, den ich je erlebt habe. Also ich meine es wirklich genauso, wie ich sage, weil von einem Trainer, der halt so oft von top, top, top redet und super, super und alles ist gut und nichts ist schlimm und es gab nie eine Krise. Und wenn überhaupt, dann ist nur der Spielplan schuld und die anderen und so. Fand ich das mal einen sehr, sehr netten menschlichen Ausbruch, der zwar nicht von ganz großer Klasse zeugt, ne? Idealerweise sagst du einfach, komm, lass gut sein. Aber genau deshalb, weil es halt menschlich ist, fand ich es eigentlich total cool und es hat, wie du sagst, niemandem wehgetan. Im Gegenteil, war eher so ein Moment von, ah, okay, das sind die Levels hier. Und das fand ich ganz witzig. 100% werden viele Liverpool-Fans dann die Anzahl an Punkten, wenn es die Finger dann hergeben, am Ende der Saison in Richtung Manchester City strecken. Kann ja sein, dass im Moment ist es ja so, dass man gar nicht so viele Finger hat, wie man Punktevorsprung hat, was ja auch ganz gut ist. Aber ich würde schon tippen, dass man das am letzten Spieltag dann sehen wird, die Finger in den Kurven und so. Wenn es denn so kommt. Und im Moment ist ja, also da wissen wir jetzt auch nicht mehr als ihr, wir können auch nur die Tabelle lesen. Im Moment sieht es ja stark danach aus. Und Liverpool hat ja theoretisch sogar noch einen Sechser offen, ne? Auch wenn ich alles richtig verstehe, dann sind sie weitergezogen von Zubimendi. Aber ist schon zu dem Zeitpunkt der Saison, wir haben ja immer mal, also da auch da nur noch einmal kurz transparent sein zu können zu Liverpool. Ja, viele haben gesagt, ja, warum thematisiert ihr denn Liverpool nicht mehr und die sind doch so gut und so. Wir haben ja fast über den gesamten Podcast im gesamten Jahr verteilt immer wieder über Liverpool gesprochen. Es hat sich nicht großartig viel geändert im Vergleich dazu.
Ja, und vor allem, also ich habe Liverpool jetzt zweimal am Stück, also das können wir auch schon vorwegnehmen. Ich habe Liverpool morgen genau gegen Newcastle und ich habe Liverpool am Samstag, auch da Spoiler, im Merseyside Derby. Das heißt, wie ihr uns kennt, wir sprechen dann ja sowieso nochmal über unsere Spiele und über die Mannschaften, die wir uns dann explizit angeschaut haben, ja sowieso nochmal tiefer. Das heißt, da könnt ihr davon ausgehen, die nächsten beiden, also nach den nächsten oder im nächsten Podcast, machen wir es mal so, werdet ihr auf jeden Fall was hören von uns dazu.
Ja, genau, immer mal wieder. Also wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, über Gravenberg, über eben die Salah-Situation, über grundsätzlich Arne Slot, wie er angekommen ist. Ich habe immer mal wieder den einen oder anderen Satz fallen lassen hin zu, was mir noch nicht so gut gefällt an dem Team, was aber auch schon die Veränderungen sind und so. Das heißt, ich würde von uns weisen wollen, dass wir es nicht gemacht hätten. Und genau, wenn sich's doch mal ergibt oder so wie heute jetzt bei dem Spiel natürlich auf das alle geblickt haben, dann ist es schon nochmal sinnvoll, dass wir das dann da so machen. Dann sind wir noch euch einen Trainerwechsel schuldig.
Achso, eine Frage hätte ich schon noch an dich. Wie bewertest du den Ederson-Tausch? Das ist, glaube ich, schon nochmal interessant.
Wie bewertest du Ederson-Tausch? Nachvollziehbar irgendwie. Ich muss dann nochmal nachvollziehen, versuchen, warum es denn jetzt passiert ist. Ich habe darüber nichts gelesen, was jetzt genau so ist, aber alles in allem geht Ederson, finde ich, was so die Gesamtpräsenzleistung betrifft, seit eigentlich der 22er, 23er Saison insgesamt nach unten. Immer mal wieder korrigiert durch dies und durch das, aber immer mal nach unten. Und Ortega im Gegenzug fast konstant. Auch da mit dem einen oder anderen Fehler links oder rechts mal mit dabei. Aber das sieht natürlich jetzt so ein bisschen nach Aktionismus aus, aber wir haben ja, glaube ich, auch im Sommer schon mal besprochen, dass die Überlegung, das haben wir ja gewusst, dass die Überlegung schon im Sommer da war, eventuell Ederson abzulösen und vielleicht sogar auch ziehen zu lassen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was über Nacht passiert ist, sieht jetzt vielleicht für den einen oder anderen so aus, aber ich kann das erstmal einigermaßen nachvollziehbar, dass das so ist, weil gerade auch in solchen Spielen Ortega oftmals echt starke Leistungen gezeigt hat. Und wer weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie, was weiß ich, Ederson in Sachen Kommunikation von der Hintermannschaft nicht so gut angekommen ist, ob der einfach eine schwache Phase hat, ob es, keine Ahnung, private Gründe hat oder so. Das muss ich zugeben, das weiß ich nicht. Ich habe es mir seit 3 Tagen steht es auf meiner Liste, aber ich komme einfach nicht dazu, das mal nachzulesen oder auch dann nachzufragen. Habe ja auch schon mal gesagt, wir haben einen ganz guten Kontakt rein in den Verein zu City, der der einfach Menschen kennt, die was zu sagen haben. Und da sind wir auch schon mal. Zum Beispiel Julian Alvarez, Informationen, dass der unzufrieden war. Liebe Grüße an zwei Menschen, die ich ganz besonders weiß, dass die sich darüber aufgeregt haben und wie kannst du es sagen und wie kannst du es wagen und es stimmt doch alles nicht. Haben wir ja gesehen im Sommer, wie wahr das war oder nicht wahr. Und jetzt hört mir auf, mit PSA zu reden. Das war schon, kam schon eher aus ersterem Lager. Da muss ich auch nochmal nachhören, generell jetzt nachhören, wie die Dinge bei City stehen. Das habe ich einfach noch nicht geschafft.
Ja, also ich sag's ja auch, ich habe das schon öfter gesagt, auch da gibt's ja dann zwei, drei Experten, die mir dann immer schreiben, nur die Abwehrwerte von Ederson gehen seit Jahren runter. Letzte Saison war die mit Abstand durchschnittlichste Saison, die er jemals gespielt hat. Er ist keine schlechte Saison, sondern es ist eine durchschnittliche Saison und in dieser Spielzeit ist es nochmal schlimmer geworden. Dass er einfach, er gewinnt keine Spiele mehr. Ja, das ich sag jetzt nicht, dass er Spiele verliert, aber er gewinnt keine mehr. Und das reicht dir dann schon ab und zu mal. Du brauchst halt einen Torwart, der in dieser Phase brauchst du jemanden, der die Spiele gewinnt. Und dass du dann vielleicht mal überlegst, der Ortega macht es eigentlich auch ganz gut und der ist vielleicht sogar fußballerisch noch ein bisschen besser. Wir probieren es einfach mal. Guardiola rüttelt jetzt überall und schaut, was runterfällt. Und jetzt ist halt Ederson derjenige gewesen. Wie gesagt, der wird nie ein schlechter Torhüter werden, aber er braucht schon halt, er ist halt auch kein, ich sage jetzt mal Oliver Kahn, der dir rausspringt und einfach mit seiner Ausstrahlung dir was, also Ausstrahlung hat er keine, oder zumindest wenig, sondern er ist dann einfach ein sehr, sehr guter Keeper, absolut. Nur wenn das wegfällt, dann was hast du dann von ihm? Und das ist, glaube ich, das, was du brauchst. Jetzt auch vielleicht einfach mal zu schauen, was passiert. Nochmal, auch der darf eine Schwächephase haben, das ist ja gar kein Problem. Ich habe nichts gegen den, um Gottes Willen. Das ist ja gerade auch mit diesen Abschlägen und so unglaublich, was er teilweise macht. Überhaupt keine Kritik. Nur, dass du halt einfach mal probierst, wenn du zwei gute Keeper hast, dann ist es ja absolut legitim. Deswegen überhaupt keine Kritik an Ederson. Aber ja, klar, ich verstehe das total, dass Guardiola das einfach mal ausprobiert. Und wie gesagt, er wollte genau. Im Sommer weg, gab es ja schon Gerüchte. Er wollte nach Saudi-Arabien und wollte eincashen eventuell. Da haben sie dann schon überlegt, sollen wir nicht was anderes uns überlegen? Sollen wir nicht vielleicht dem Ganzen zuvorkommen, ihn verkaufen, einen anderen holen oder dann eben halt einfach Ortega die Nummer 1 sein lassen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Überlegung gab es ja schon. Und jetzt dann einfach zu sagen, wir schauen jetzt einfach mal, finde ich absolut in Ordnung. Das ist dann einfach Fußball, so ist es nun mal. Und zeigt auch aber schon irgendwie auch, wie Guardiola momentan, wie es in ihm aussehen muss. Das sind so Kleinigkeiten, die würde der normalerweise nicht tun.
Nee, genau. Das sind Dinge, die nerven den zu 1000%. Und ich glaube, dass das auch als Zeichen gewertet werden kann Richtung Mannschaft, so von hier ist echt niemand mehr sicher, so sinngemäß. Und das ist ja auch richtig so. Dann haben wir, jetzt sind wir da, wo wir letzte Woche zwar schon mal angefangen haben, dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, aber es ist jetzt nun mal so, der wird auch heute Abend, glaube ich, schon das erste Mal im Einsatz dann sein. Also ich hoffe, ihr hört die Folge dann noch vor dem ersten Spiel. Ruud van Nistelrooy als Manager von Leicester City, der hat tatsächlich übernommen von Steve Cooper, dessen Entlassung wir ja in der letzten Woche rauf und runter besprochen hatten. Da ist auch nicht mehr Wesentliches neu dazugekommen. Daher müssen wir da, glaube ich, kein Wort mehr drüber verlieren, aber Ruud van Nistelrooy hat es jetzt gemacht, ist erstaunlicherweise nicht zum HSV gewechselt, wer hätte das gedacht, sondern ist jetzt bei Leicester und startet, glaube ich, dankbar gegen Leicester. Gegen West Ham am Dienstag.
Ruud van Nistelrooy und Leicester starten gegen Leicester. Da bin ich mal gespannt, wie dieses Spiel ausgeht.
Ja, 1-0 für den HSV. Genau, und also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir beide hätten ihm wahrscheinlich anderes geraten, hätten gesagt, wart mal eher ab. Ich weiß, dass Leicester von sich selber denkt, dass sie ein Top-12-Team sind. Ich weiß es nur nicht, wo sie diese Überzeugung herhaben. Vielleicht denkt Ruud van Nistelrooy das auch. Vielleicht weiß er auch, dass er in circa 3 Wochen auf dem Transfermarkt auch Gas geben darf, weil die müssen Gas geben, sonst wird's ziemlich düster. Aber haben die jetzt, also ich meine, es gab ja, gibt ja erhebliche Zweifel an seiner Arbeit bei PSV, die zunächst gut losging, die aber dann ziemlich entnervt von so ziemlich allen Seiten des Vereins geendet hat. Haben dich jetzt diese 4 Siege in 5 Spielen bei Manchester so überzeugt? Hätte dich Leicester so überzeugt? Kann das irgendwie was werden? Siehst du Potenzial oder ist es zu viel Risiko?
Bei Van Nistelrooy meinst du?
Ja, von beiden Seiten.
Ja, also ich meine, ich habe jetzt auch gerade nochmal gelesen, er hat sich jetzt nochmal beschwert, so mehr oder minder, dass er sehr enttäuscht war, wie es bei Manchester gelaufen ist, dass er, das hat ihm sehr geschmerzt, dass er da gehen musste. Ich finde schon, dass Ruud van Nistelrooy das ja gut gemacht hat, aber wir haben ja auch da, ich habe auch da mit Leuten gesprochen, da waren schon ja auch ein paar Stimmen dabei, die gesagt haben, ja okay, also ich kann es schon nachvollziehen, warum er weg ist. Ich habe das ja, glaube ich, auch im Spiel erklärt, dass Ruud van Nistelrooy einfach im Endeffekt überall, wo er hingekommen ist, der Star war bei Manchester United. Also alle haben gesagt, hey, da kommt Ruud van Nistelrooy. Und jetzt stellt euch mal vor, Ruben Amorim ist der Cheftrainer und Van Nistelrooy sitzt daneben. Dann sagen alle immer noch, hey, da ist Ruud van Nistelrooy, weil er einfach Ruud van Nistelrooy ist und das einfach eine absolute Vereinsikone ist. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest und sagst, also ich tippe mal, der Ablauf war der. Du holst dir, du überlegst dir jemanden, du holst dir jemanden, oder du willst jemanden neuen holen. So, dann sagst du, wer könnte es währenddessen übernehmen? Okay, Van Nistelrooy ist da, macht das? Ja, er macht's. Dass der dann so gut performt, glaube ich, haben die nicht gedacht. Da sind aber die anderen Verhandlungen schon so gut gelaufen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jemanden für die Zukunft. Und das war ja dann auch ziemlich schnell klar, dass sie jemanden wirklich mit der Zukunftsvision haben wollen. Also wirklich einen Trainer und nicht so wie Van Nistelrooy, der halt im Endeffekt jetzt eine Station hatte bei PSV, okay, aber noch nicht so bewiesen hat, dass er was entwickeln kann. Ich glaube, sie wollten einfach da einen Entwickler. Und dann hast du halt beide. Du hast jemanden da eben, jemanden wie Van Nistelrooy, der es jetzt 2-3 Spiele gut machen würde, dem ich aber auch jetzt nicht unbedingt, zumindest, der es noch nicht nachgewiesen hat, dass er etwas entwickeln kann. Und dann hast du Amorim, der es nachgewiesen hat und den willst du eigentlich, holst du beide, dann sagt wahrscheinlich Amorim sogar, hey, pass auf, du bist mein klarer Co-Trainer, du sollst das und das machen. Van Nistelrooy sagt, naja, ich hab's hier gut gemacht, was willst du eigentlich von mir? Okay, wir lassen es bleiben. So, jetzt ist Van Nistelrooy enttäuscht, geht weg und hat dann natürlich in sich drin, den werde ich zeigen. Ich will so schnell wie möglich in diese Premier League, weil es wird ihm wahrscheinlich einen Heidenspaß gemacht haben, da zu sein. Und dann geht er zu Leicester und hat jetzt einfach die Möglichkeit, das zu tun. Ich persönlich glaube, also das ist ungefähr die Range, in der ich mir vorstelle, ihn in der Premier League zu sehen als für sein erstes Team. Das haben wir ja ungefähr gesagt, dass es so ein Team sein muss. Ich persönlich glaube, er hätte sich eine Liga drüber gesehen, hatten wir auch schon. Wenn ich mir jetzt aber den Kader anschaue, boah, ich weiß nicht, was er damit machen soll, ehrlich gesagt, weil der Kader ist einfach nicht gut genug, um jetzt einfach durchzumarschieren. 16. zu werden, wo sie momentan sind, ist realistisch. Das ist machbar, es ist nicht unmöglich. Nur auf der anderen Seite, Palace ist dahinter, Wolverhampton ist dahinter. Es sind jetzt nicht die klassischen Aufsteiger, die dahinter sind, wovon sie selbst einer sind. Und das ist ja momentan, das haben wir auch gelernt, im letzten Jahr sind die Aufsteiger gnadenlos wieder runtergegangen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist schon möglich, dass das da auch nochmal passiert. Und deswegen muss ich schon sagen, ich verstehe es, dass er es macht, weil ich hätte auch Bock drauf und es ist eine coole Aufgabe und du kriegst nicht einfach einen Premier-Ligisten so hingelegt, wie er es jetzt getan hat, aber es kann auch halt einfach schnell wieder nach unten gehen und dann ist deine erste Station weg, weil es ist jetzt nicht so, du hast kein Geld, weil du kannst nichts ausgeben, weil die Sustainability Rules, ich muss immer aufpassen, Profit and Sustainability Rules, schwieriges Wort, ja, stolper ich jedes Mal wieder drüber, die limitieren dich einfach arg. Und der Kader jetzt ist aber einfach nicht gut genug, plus du bist halt einfach irgendwo in Leicester, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Epizentrum der Emotionalität und das, wir reißen uns zusammen und so. Das ist schon ein cooler Verein, brauchen wir nicht reden, kannst ruhig arbeiten, aber du hast einfach nicht die großen Möglichkeiten derzeit. Und ob das jetzt reicht und wenn er das hinbekommt, so diese Wartenburg-Mentalität irgendwie aufzubauen, zu sagen, hey, wir sind jetzt Leicester und die werden es alle sehen und ich beweise euch alle. Respekt, mega gut, aber das muss er halt jetzt schaffen. Ich glaube, das ist seine einzige Möglichkeit.
Ja, die Mentalität wird nicht reichen, weil, also ich lasse das für mich eine Mogelpackung, weil dann ein großer, vermeintlich großer Name draufsteht in einem Umfeld, das aber, glaube ich, genug hat. Also das wirkt sehr... Es hat fast depressive Züge hier und da, wenn ich das richtig alles wahrnehme. Und der Kader hat dadurch, dass Vertabo verletzt ist, große Probleme, wie du sagst. Ich habe schon mir sagen lassen, dass die trotz PSA-Ängsten und vielleicht sogar wegen PSA-Ängsten, weil sie eh noch damit rechnen, einen Punktabzug zu bekommen, nochmal was machen werden auf dem Transfermarkt. Aber das ist halt auch total alternativlos. Die müssen ja unbedingt, also wo sollen denn die Tore herkommen? Also auch wenn sie sich schießen, ja, das weiß ich ja. Aber wo sollen denn die Tore herkommen? Oder anders gefragt, wo sollen denn die die weißen Westen herkommen, weil auch da hängt's ja total. Und deswegen ist das für mich so eine totale Mogelpackung, Leicester. Und ich rücke jetzt erstmal nicht davon ab, auch weil ich von Van Nistelrooy nicht genügend gesehen habe, dass ich jetzt denke, dass der ein absolutes Plus im Abstiegskampf wäre. Ich rück erstmal nicht davon ab, dass ich die, auch da ist meine große Dezemberkorrektur, aber schon im November passiert, dass ich Leicester wahrscheinlicher als Absteiger habe im Vergleich zu anderen Teams. Also wenn ich zum Beispiel bei Ipswich hergegangen bin und gesagt habe, das korrigiere ich leicht nach oben, deren Ceiling, dann korrigiere ich es bei Leicester leicht nach unten. Und das bedeutet, die waren sowieso schon alle in meinem Abstiegscocktail mit drin. Das bedeutet halt, dass ich denen eher nicht zutraue, dass sie es packen. Und Vertabo tut einfach zu weh, als dass ich das nicht, also nee, glaube ich nicht. Ich irgendwie hätte ich ihm raten wollen, nö, ist nicht optimal, passt nicht optimal gut für ihn, ist eher riskant, würde ich sagen. Aber wer weiß auch, wie die Auftragslage sehen. Mich hat es halt einfach nur sehr gewundert, dass der wirklich kaum eine Woche vergehen lässt, ehe er wiederkommt. Und es hat natürlich auch eine gewisse Ironie, dass er ausgerechnet zu Leicester geht, die er halt zweimal geschlagen hat und er ja letztlich auch dafür gesorgt hat, dass dann Steve Cooper zu gehen hatte. Das ist eine Ironie, die es manchmal halt gibt. Aber ich hätte ihm geraten, wart mal ab, weil vielleicht wird auch noch was Besseres. Also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ob sie es gemacht hätten, aber zum Beispiel West Ham United, wenn die irgendwann mal reagieren würden, vielleicht zockt er ja dann auch dafür heute, kann ja sein, wenn die irgendwann mal reagieren würden und ihn vielleicht in Erwägung gezogen hätten, was ich nicht glaube, aber ich sage jetzt einfach nur mal von der Größenordnung her, dann wäre das ein Job, da hätte ich gesagt, ja, da lässt er deinen Berater mal anrufen, weil da hast du dann vielleicht sogar auch Möglichkeiten, was zu machen. Bei Leicester glaube ich das nicht, auch wenn der Name erstmal gut erscheinen mag. Hab da Fragezeichen.
Ja, das ist jetzt genauso. Ich kann mir es wirklich einfach nur so vorstellen, dass er einfach gesagt hat, so jetzt reicht's mir, ich hab Bock. Der hat Blut geleckt, glaube ich, und hat jetzt einfach Bock auf Premier League und kann ich ihm ja nicht verdenken, ehrlich gesagt. Das wird der Grund sein. Der hat es jetzt einfach gesehen, der hat Bock, der will es machen und dann schaut er sich das an, wie es ausgeht.
Ja, genau. So wird's sein. Irgendwie, also markiert euch das mal, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht nochmal im März oder April über einen neuen Leicester-Trainer reden. Das ist einfach nur so das erste Gefühl, das ich habe. Aber naja, dann haben wir noch 1, 2, 3 Spiele, Ergebnisse abzuarbeiten des Wochenendes, die mehr oder weniger überraschend kamen, mehr oder weniger deutlich kamen, aber halt kamen. Arsenal gewinnt 5-2 gegen West Ham United. Das könnte man übrigens von beiden Seiten, müssen wir auch von beiden Seiten wahrscheinlich diskutieren, aber total. Die erste Frage ist natürlich, ist jetzt Arsenal der Liverpool-Jäger Nummer 1? Ist der Wahnsinn, was hier alles passiert in dem Podcast heute im Dezember.
Ja, es ist schon, also ich würde nicht sagen, der und so weiter, aber ich habe das ja auch im Spiel gesagt, ich habe es ja schon mal getwittert, Ødegaard ist für Arsenal das, was Rodri für City ist. Ich wiederhole es nochmal für diejenigen, weil ich nicht weiß, ob jeder mir überall folgt, aber das ist ein Take, auf den bin ich, was heißt stolz, aber ich glaube, der ist sehr, sehr richtig. Der ist zurück, man sieht, wie er zurück ist, der ist sofort wieder fit, der ist sofort wieder da, wie der Bälle verarbeitet, wie der sich dreht in der Hüfte, wie geschmeidig der ist. Uli, beim neuen FIFA, wie die Spieler diesen Ball immer drehen, wenn du aufdrehst, das kann bei FIFA jeder, das kann in echt nur Martin Ødegaard. Das ist wirklich Wahnsinn, also wie der diese Bälle aufdreht, die Kreativität, wie der in die Tiefe spielt, aber auch wie oft der anpresst, der ist immer unterwegs, ist jetzt nicht der Allerschnellste, aber alles andere ist so intelligent und absolut elitär. Das ist einer der besten Fußballer momentan, der ist immer noch unterbewertet, weil er halt einfach, glaube ich, nicht so der glitzernde Spieler ist und auch jetzt nicht so viel redet, sondern eher macht. Der ist Kapitän mittlerweile und dass der wieder zurück ist, du siehst es sofort. Er ist zurück und sie gewinnen die Spiele wieder und zwar, sie haben jetzt 2-mal in Folge 5 Tore geschossen. Auch wieder Zeichen, ja, das war ja, was wir letztes Mal schon mal gesagt haben, auch da lag eine Menge Richtigkeit drin. Arte Roche hat das damals gesagt, der Athletic-Experte, mit dem ich telefoniert habe, der gesagt hat, die kassieren halt einfach so Freak-Goals, das war da jetzt auch wieder so. West Ham hatte, glaube ich, einen Expected-Goals-Wert von 0,5 oder so und die machen 2 Tore draus, ich glaube nicht mal, ich muss nachschauen nebenbei, also ist egal wie viel, aber das ist auf jeden Fall unter 1 und die machen einfach 2 Tore draus, das ist typisch Arsenal dann auch, jetzt kannst du sagen, ja die müssen die besser verteidigen, nee, das sind Dinge, die kannst du nicht verteidigen, das sind so Marginalitäten, die einfach super gut ausgespielt sind, wie bei FIFA, ja, du, manchmal will der Computer einfach, dass du ein Gegentor kassierst, das glaube ich, habe ich da, das Gefühl hatte ich da auch, Ein Freistoßtor, kannst nichts machen, was willst du tun? Der war perfekt getreten, okay, kannst halt, ja, nicht faulen, okay, that's it. Und das andere Tor war halt auch so, dass du dir denkst, also diesen Ball spielt der nur einmal so und Wan-Bissaka, sorry, trifft den auch nur einmal so. Ja, du kassierst dann auch dann Gegentore, musst dann nochmal zittern und das, obwohl du eigentlich eine fast perfekte Leistung abgeliefert hast vorne. Trotzdem schießt du jetzt, also ich habe dir schon gesagt, Sporting war die beste Saisonleistung, das wird auch so bleiben, erstmal, weil West Ham war ähnlich gut in der Offensive, in der Defensive hast du trotzdem zwei Gegentore kassiert und musst das nochmal zittern, deswegen mache ich da Abstriche, aber wenn alles so läuft wie jetzt wieder, dann ist das schon wieder viel mehr von dem Arsenal, was man sieht, es gibt ein paar Spieler, es gibt immer einen pro Spiel, bei dem ich mir denke, der ist noch immer ein bisschen überspielt, Saliba ist es momentan klar. Also der hat immer eine Aktion drinnen, in der er denkt, ich bin der alte Saliba und er ist es noch nicht, weil er einfach, glaube ich, so ein bisschen, ja, unkonzentriert ist, überspielt ist, müde ist, die müssen auch alle durch, das muss man auch sagen. Gerade in der Innenverteidigung rotiert er ja gar nicht, weil er es auch nicht kann, woher auch. Gabriel war jetzt auch wieder angeschlagen, hat er gespielt, wird dann ausgewechselt wieder, weil er sich eben wieder was getan hat und so weiter und so fort. Also hinten kann er gar nichts wechseln, weil er alle verletzt sind und auch die Qualität dann auf der Bank nicht gut genug ist, um wirklich einfach mal zu sagen, ich lasse jetzt mal Gabriel ein Spiel draußen, passt schon. Geht einfach nicht. Aber vorne konnte er das jetzt ein paar Mal und mit Ödegaard ist der Schlüssel wieder da, der einfach alle anderen aufmacht und so kann das was werden, muss man ganz klar sagen. In dieser Verfassung, wenn du nur die letzte Woche jetzt nimmst, es ist ein sehr, sehr billige, sehr, 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 sehr billige Grundgesamtheit, ich weiß, aber wenn du nur auf diesen Moment blickst, dann ist es eine sehr, sehr gute Arsenal-Mannschaft und dann kann es was werden. Jetzt musst du halt, wie gesagt, gut durch den Dezember kommen, wissen wir alle, wisst ihr alle, und dann ist halt die große Frage, ich meine, du hast jetzt Manchester United, morgen, wenn ihr das am Dienstag noch hört, also am Mittwoch, machen wir es mal so, die sind auch gut, die haben jetzt 4-0 gewonnen, deswegen, das wird jetzt ein richtungsweisendes Spiel werden, du musst das Ding jetzt klar gewinnen, ich traue es ihnen zu, also ich sag ja immer, ich habe kein Vertrauen, es war ja auch ein Bullshit-Bingo drin, momentan habe ich wieder Vertrauen, wenn es so läuft, wie es jetzt die letzten beiden Spiele gelaufen ist, habe ich großes Vertrauen, weil das große Problem war, ich habe die Werte rausgeschrieben, die Expected Goals Werte, die Chancen, die und so weiter und so fort. Die Abschlüsse waren einfach nicht da und sie waren nicht gut genug in dieser Saison. Jetzt mit Ödegaard sind die wieder da. Und dann habe ich das Vertrauen, dass wieder was gehen kann, dass mehr gehen kann. Aber ihr habt das gesehen im letzten Spiel ohne Ödegaard, zum Beispiel das Newcastle-Spiel, die sind 90 Minuten angelaufen, auch gegen Inter, Uli, das hast du gemacht. Die sind 90 Minuten angelaufen und ich hatte nicht das Gefühl, die haben es heute. Und jetzt mit Ödegaard haben sie es wieder.
Ja, ich genau, habe auch immer gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass der Abwehren rauszieht und das ist einfach der Platz, den die brauchen. Bukayo Saka ist Bukayo Saka.
Absolut.
Aber ich würde auch sagen wollen, im Übrigen, also West Ham ist schon auch eine Woche, in der halt alles drin ist bei denen. Ein 2-0 gegen Newcastle, von dem sie, glaube ich, aber selber nicht genau wissen, wie sie es gewinnen. Das dann dafür sorgt, dass Julian Lopetegui das Jahr wahrscheinlich fertig machen darf und dann kassierst du 5 gegen Arsenal und das ist, da habe ich schon, also auch wenn es in der Art und Weise, ja, wie du es beschrieben hast, zusammenkommt, aber das passiert mir zu oft, dass die sich so einfach so abschießen lassen, das über sich ergehen lassen, dass die einfach reinlaufen. Das passiert mir einfach zu oft und also Julian Lopetegui und West Ham, boah, weiß ich nicht, ob da auch nur ein weiterer Tag so sinnvoll ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die haben auch, also die machen eigentlich eher Schritte nach hinten, finde ich. Und tja, weiß auch nicht. Also West Ham ist wahrscheinlich mit die größte Enttäuschung der ganzen Saison. Ich habe immer gesagt, die haben viel gemacht im Sommer, wahrscheinlich so viel wie sonst nur Brighton. Wenngleich bei Brighton war es, wirkt es weniger Hauruck, sondern schon vorbereiteter. Ansonsten ist wahrscheinlich West Ham das Team mit dem größten Makeover, die natürlich auch was machen mussten, weil sie einfach alt waren und immer noch auch alt sind im Übrigen. Und weil sie auch vor allen Dingen noch ältere Strukturen haben und einfach da jemand da ist, der, glaube ich, einen sehr viel moderneren, radikaleren Ansatz wählt, endlich. Aber dass das so aussehen würde mit der Qualität des Kaders, das hätte ich mir im schlimmsten Traum nicht vorstellen können. Die sind echt schwer enttäuschend und vor allen Dingen sieht es teilweise, finde ich, so einfach nur so das Gefühl, gar nicht mal jetzt, man kann auch da Statistiken zurande ziehen und die werden auch alle schlechter von Spieltag zu Spieltag, aber einfach nur so, was das Gesamtgefühl betrifft, wenn man sie sich so anschaut, dann siehst du, dass einige Spieler extrem viel mit sich selbst zu tun haben und dass das Kollektiv, die lassen sich einfach duschen. Und das finde ich alarmierend, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob die, nein, die werden wahrscheinlich auch denken, komm, wir haben Kudus, wir haben Füllkrug, der jetzt dann zurückkommt, ist ja auch groß getitelt worden, so und so, das Click and Rush Hörerinnen und Hörer wissen das schon seit 2 Wochen, aber jetzt hat es halt die DPA gehabt, na gut, Füllkrug wird mit einiger Sicherheit dann gegen Leicester wieder im Kader stehen, zumindest ist das der Plan, und dann auf jeden Fall am Wochenende, da ist er auf jeden Fall eingeplant, sieht so aus, Achillessehne ist ein bisschen fieser, der, und das soll jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil der einen deutschen Pass hat, sondern ich glaube, in der Art und Weise, wie Lopetegui spielt, dass sie einfach mal den Ball vorprügeln. Also einfach so, unangemeldet. Da ist halt Füllkrug nicht unwichtig, dass der sich zumindest in die Luftduelle reinhaut, ob er sie dann gewinnt oder nicht, ist egal. Und eben aber das Zentrum hält im Vergleich zu Antonio, der manchmal driftet. Kann schon sein, dass das etwas zum Guten verändert, wenn Kudus dann wieder da ist. Wenn Paquetá irgendwann mal wieder Form finden sollte, dann ist ja da genügend Qualität grundsätzlich da. Jared Bowen hat ja nie nicht Form gehabt, das ist ja das Gute dann, sodass die wahrscheinlich auch denken, komm, das kriegen wir auch so hin. Aber ich, also wir haben auch da schon überlegt, machen wir mal einen West Ham, einen schwereren Schwerpunkt zu West Ham. Ich glaube, wir haben nach dem Chelsea-Spiel mal ganz kurz drüber gesprochen, aber haben wir dann aus strategischen Gründen gesagt, na, vielleicht machen die noch was, deswegen warten wir mal lieber ab, weil nicht, dass es sich dann in 3 Wochen aufeinander folgen doppelt, aber vielleicht müssen wir das jetzt machen, weil wahrscheinlich werden sie es halt jetzt erstmal durchziehen, die nächsten 3 Wochen.
Ja, wie gesagt, ja, sehe ich genauso. Ich habe keine Ahnung, also du hast letztens ein Wort gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wiederholen darf, aber es ist im Endeffekt Zeitverschwendung. Du hast einen Verein, der aus einem alten Regime kam mit David Moyes, der modernisiert werden sollte, und du holst jemanden, der eigentlich wieder für alte Werte steht und für Verwaltung steht und nichts Progressives hinbringt. Das ist einfach falsch, finde ich. Aber ja, du hast Bezahlewin einfach einen Besitzer, der, das habe ich auch gesagt letztens im Spiel, der für das alte England steht. West Ham braucht jetzt aber das neue England, und das ist halt das große Problem, dass sie da einfach nichts entwickeln können, weil er auch für nichts Progressives steht. Das ist ja auch nicht schlimm. Gibt Vereine, für die wäre er jetzt der Richtige. Aber für West Ham ist es einfach nicht.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendeinen Verein noch gibt. Es werden ja auch jetzt Namen rauf und runter gespielt. Wir haben euch das ja schon gesagt, und das ist im Übrigen auch korrekt so, dass der Besitzer, das weiß man ja, dass der immer noch ziemlich hands-on ist, David Sullivan, das weiß man ja. Das ist schon jemand, der mitspricht, der dem West Ham auch was wert ist, sein Invest auch was wert ist. Die Gerüchte hat es immer gegeben, dass der nur jemanden akzeptiert, der Premier League Erfahrung hat. Und das ist schon auch so, dass das ein Hauptkriterium war für David Sullivan, kann man jetzt gut oder schlecht finden. So dass ich mir nicht sicher bin, ob die Namen, die jetzt auch da draußen gespielt werden, ob die so sinnvoll sind. Also bei Edin Terzic könnte man natürlich sagen, ja gut, streng genommen hat er natürlich Premier League Erfahrung, sogar Club Erfahrung, vielleicht lässt er sich das so verkaufen, weiß ich jetzt nicht. Aber die anderen Namen würden, also vieles von dem, was ich denke, dass das Profil ist, das West Ham gerne hätte und der Verein spricht, ich glaube, das ist, glaube ich, schon fair zu sagen, dass da nicht alle mit einer Zunge sprechen, sondern da gibt es schon verschiedene Meinungen über die sinnhafte Fortführung des Clubs oder nicht. Und da wird sicherlich dann auch unterschiedliche Trainerkandidaten potenziell geben. Und Lopetegui ist es, wie du gesagt hast, nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, ob der mit seiner Art und Weise, ob es da so viele, richtig viele Premier Leagueisten gäbe, die vor allen Dingen eher im unteren Mittelfeld angesiedelt sind, die der noch richtig gut übernehmen könnte. Weiß ich nicht, weil die Art und Weise ist ja schon angelehnt auf eher, sag ich jetzt mal, ein spanisches Mittelfeld. Und wo gibt's das denn noch? Also es gab's erstaunlicherweise bei den Wolves, aber ich wüsste nicht, wo es das sonst gäbe. Vielleicht sogar komischerweise Leicester, wenn die theoretisch mit Wings spielen würden und eben noch 1, 2 dazustellen würden, aber jetzt auch nicht in der Ausführung. Also irgendwie wirkt Lopetegui so ein bisschen zu leicht aus der Zeit gefallen, finde ich. Aber gut, dass das so krachend scheitern würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, dass das ein Trainer ist, der zumindest den Laden im Griff hat. Würde der die weiterbringen? Ich glaube, das war uns allen ziemlich klar. Nö, erstmal nicht. Aber man muss ja auch nicht immer die ganz, ganz großen Schritte machen, sondern so eine Sanierung dauert ja auch mal im Zweifel 3, 4 Jahre. Aber ich dachte zumindest, der wird die im Griff haben. Und es sieht ja manchmal so aus, als würde es ihm völlig entgleiten. Und das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, ich glaube, ein Thema müssen wir noch anschneiden, weil Aston Villa wieder verloren hat. Und das ist ja schon nochmal was, was interessant ist. Ich meine, die haben jetzt, die sehen momentan wirklich gar nicht gut aus. Ich hatte die ja jetzt quasi an in dieser Konferenz. Und wie viel, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, wie viele Spiele sind sie jetzt, sind sie sieglos? 8 Pflichtspiele sieglos, längste Serie unter Unai Emery. Die letzten 5 Premier League Spiele sieglos, 0-3 gegen Chelsea verloren. Chelsea ist jetzt momentan richtig gut drauf. Auch da nochmal, ich habe es während dem Spiel gesagt, bitte auch mal das Lob dann verteilen an Chelsea. Darüber habe ich jetzt kurioserweise, das ist schon lustig, gell? Also du hast 10.000 Artikel gelesen in Deutschland, das läuft bei Chelsea alles falsch, und haha und höhöhö, aber du liest keinen Artikel darüber, was bei Chelsea momentan gerade richtig läuft. Auf dem Feld, ja. Respekt, muss man einfach sagen. Ich habe jetzt gerade wieder einen Satz gelesen von Enzo Maresca. Chelsea kann die nächsten, jetzt musst du zuhören, Uli, die nächsten 5 bis 10 Jahre dominieren in der Premier League. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Aber es kann was geben. Also sie sind momentan gut drauf.
Also Enzo Maresca sieht nach einem absoluten Top-Trainer aus.
Sehr.
Weil gerade in diesem Umfeld muss man ihm das einfach zugute halten. Der sieht nach einem absoluten Top-Trainer aus. Und ich glaube, die Ängste der Fußballwelt, die scheinen gerade wahr zu werden, dass sich das Ansammeln von ridikulösem Talent offenbar doch auszuzahlen scheint oder sich auszahlen könnte zumindest. Und dann, glaube ich, denkt der Rest der Welt, oh Gott. Ja.
Also sehr, sehr gut, muss man echt sagen. Bei Villa muss ich echt sagen, ich kann es mir nicht erklären. Also es ist, diese Mannschaft wirkt sehr, sehr müde. Wirkt im Kopf müde. Ich glaube, die Beine sind gar nicht mal das Problem. Die wirken im Kopf müde. Die waren vor 6 Wochen noch 1 Punkt hinter Liverpool. Und jetzt muss man sagen, die haben gegen Bern noch gewonnen, okay. Und danach auch das Spiel gegen Wolverhampton noch gewonnen. Aber seither haben die nach Champions League Spielen keinen Sieg mehr geholt. Also sie haben Bayern geschlagen, okay, aber sie haben danach gegen United unentschieden gespielt, sie haben gegen Bologna, 1-1 gespielt, dann gegen Bournemouth verloren, sie haben gegen Brügge verloren, was ja auch schon katastrophal war, da habe ich sie gar nicht wiedererkannt, und dann gegen Liverpool auch wieder und jetzt auch wieder, dasselbe Spiel hier nach dem Juventus-Spiel, sie sind einfach momentan nicht gut, und irgendwie wirkt das Ganze sehr, sehr müde. Das Ding ist einfach das, weißt du ja auch, Uli, die spielen halt ihr Spiel da hinten raus. Gegner erwarten jetzt auch mal von Villa, dass sie rausspielen, was letztes Jahr erst so das große Pfund war, dass Villa einfach sagen konnte, wir lassen die kommen, wir schauen uns die erste Hälfte mal so ein bisschen aus und schauen und schlagen dann 3 Bälle vor und die machen wir. Das ist halt jetzt vorbei, weil du bist jetzt Aston Villa und musst das Spiel selbst machen. Und spielst jetzt hinten raus und Chelsea hat sie einfach rausspielen lassen. Hat sich einfach nur in der Mitte formiert in einem Block, sodass die dass die nicht durch die Mitte spielen konnten. Dann hast du schon gemerkt, okay, was machen die jetzt eigentlich? Mist, was ist jetzt eigentlich los? Und haben dann einfach nur dagegen gegangen und haben Villa erst mal kommen lassen und sind dann dagegen gegangen. Und dafür sind sie einfach zu offen. Und das hat Chelsea einfach sehr, sehr gut gemacht. Und Villa hat einfach momentan ist nicht in der Lage, also so McGinn-Momente, damit ihr versteht, was ich meine, so dagegen zu hauen, ja, mal reinzugehen, habe ich kaum gesehen. Spielerisch geht gar nichts. Rodgers ist momentan auch nicht mehr der, kann das nicht mehr so tragen. Auf den Außenbahnen ist quasi gar keine Gefahr mehr. Watkins ist der Einzige, wenn du den schickst, das ist immer noch gefährlich, ja, aber er macht es dann auch wieder nicht. Es sind so Kleinigkeiten, da fehlen 3% überall bei jedem und dann siehst du einfach, dass so ein Spiel nicht zu kippen ist in der Premier League. Und ja, es ist, die Leute sagen immer, ich habe das auch gesagt im Spiel, es ist immer eine dumme Aussage auf den ersten Blick zu sagen, ja, das ist ja Doppelbelastung. Ja, weil die haben die letzten Jahre auch schon europäisch gespielt, ja. Aber Champions League ist schon nochmal was anderes und das merkt man. Und dann halt eben auch der Gedankenswitch bei anderen Teams. Das ist ein Team, die sind dann gut, wenn sie unseren Plan kontern können. Dann lassen wir sie nicht kontern, unseren Plan, sondern wir geben denen das Heft in die Hand. Sollen die doch mal was machen? Lass sie was machen. Das ist ein Champions League Team, die wollen wieder in die Champions League. Lass sie was dafür tun. Und das machen die Teams momentan. Und sie sind einfach im Kopf nicht in der Lage zu switchen und zu sagen, okay. Und da muss man schon sagen, Uli, das weißt du ja auch, mit Ball Unai Emery ist ein anderer Unai Emery als gegen den Ball Unai Emery. Also ich meine, ein Konternder, ein Konterboxer Unai Emery ist, glaube ich, der bessere Begriff, ist ein anderer Unai Emery als der, als derjenige, der, der, wie heißt das, Knockout-Artist, ja, also das ist er nicht. Er ist jemand, der Pläne kontern kann, wie kein anderer. Er geht hin, schaut sich an, was macht Chelsea? Aha, was kann Chelsea nicht? Aha, dann geben wir ihm das. Wenn jetzt aber Chelsea sagt, uns doch egal, lass die kommen, das ist nicht seine Stärke. Und das merkt man momentan.
Ich will es nochmal festhalten. Es ist halt jetzt mit etwas Verspätung eingetreten, aber ich habe es euch ja gesagt, in der Saisonvorschau 23/24.
Ja, aber da ist noch eine Champions-League-Platzierung dazwischen. Ja,
macht dir nichts, macht dir nichts.
Mein überschwänglicher Freund.
Das kann man ja verschweigen, Aber es sind im Grunde all die Punkte plus natürlich einfach, das ist ja die Erklärung, dann am Ende die Müdigkeit in einem sehr fordernden System ist, glaube ich, die Erklärung für alles, sowohl mental als auch körperlich. Muss das einfach krass sein für die Spieler, was die alles erlebt haben, welche Peaks die haben erleben dürfen, insbesondere dann mit dem ersten Champions-League-Spiel, das war ja schon special, das allererste Spiel da in der Champions-League, dann Bayern München gesiegt und so. Das ist normal, dass der menschliche Geist sich dann eine kurze Pause nimmt. Ich würde jetzt, also das ist eben so und vielleicht korrigieren sich gewisse Dinge einfach auch zur Normalität, gerade bei denen, wie das dann oft so ist, haut es halt dann härter rein im Moment. Aber das ist, glaube ich, die Erklärung. Nichtsdestotrotz kamen meine Zweifel vor der letzten Saison aus genau diesen Punkten, weil ich dachte, die Gegner müssten doch eigentlich cleverer sein, weil an sich ist es ja vergleichsweise leicht zu dekodieren, was sie tun, und das müsste man doch eigentlich kontern können. Aber bis dato war es auch so, ich erinnere mich letztes Jahr an Nikolaus, an den Sieg gegen Manchester City, das war ja die letzte Niederlage Citys für lange, 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 lange Zeit in der Premier League. Und da waren die halt, also wenn du das Team dir anguckst, ultimativ anders. Es war genau andersrum. Da waren die genau frisch und es hat alles immer funktioniert. Es ist natürlich jetzt eine super ungute Zeit, müde zu sein und so leichte Selbstzweifel vor sich herzutragen, weil du musst alle 3 Tage spielen und du kannst es ja eigentlich nur korrigieren, indem du dann auf dem Feld Dinge veränderst. Weswegen ja dieser Dezember so spannend ist in der Premier League, weil es sind halt je nachdem für Teams bis zu 9 Spiele, wenn sie im Pokal und jeweils Europapokal mit dabei sind. Gerade dann, so in 2 Wochen geht es ja dann wirklich alle 3 Tage, jetzt ja auch gerade, also ich meine, es ist ja Dienstag, Mittwoch jeweils Spieltag. Und deshalb ist die Ausgangslage, die man sich bis hierhin erschaffen hat, glaube ich, so, dass man da, also da ziehe ich immer meinen ersten Strich und sage dann, okay, das, was wir jetzt haben, muss man jetzt im Dezember eigentlich halten oder unbedingt umdrehen, wenn es schlecht läuft. Also du wirst wenig korrigieren können, außer vielleicht die Stimmung. Und das ist, deswegen ist der Dezember immer so wichtig in der Premier League und deshalb freue ich mich jetzt auch auf diesen Dezember mit den Befunden, die wir heute rausgehauen haben.
Ja, und nur noch ein Satz, das ist halt genau Unai Emery nicht. Also er kann ja keine Stimmung verändern. Das ist ja nicht. Also er kann taktische Muster verändern vielleicht und er kann den Gegner zu Tode studieren, aber er wird seine Mannschaft jetzt nicht in den Arm nehmen und sagen, ach Mensch, Ezri, du bist ja so netter und du bist ja so süß und so. Das ist ja nicht.
Der würde ihm halt Videos zeigen ohne Ende. Seit 4 Tagen würde er den einfach mit. Ja. Da gibt's auch diese Klammern, die Augen aufhalten. Damit die nicht zufallen und das würde er halt machen und würde ihm dann einfach.
Genau. Das ist die Schwäche von Unai Emery, muss man ganz klar sagen. Ihr wisst, ich habe ihn sehr, sehr gelobt, das war ja auch ein Bullshit-Bingo dabei. Aber es hat alles seine Downsides. Und nochmal, es gibt einen Grund, warum er die Europa League gewonnen hat und nicht die Champions League. Es gibt einen Grund, warum er das mit Sevilla getan hat und nicht mit Real Madrid.
Ja gut, mit Sevilla haben wir es alle getan.
Aber es gibt, naja, aber keiner so oft mehr, bitte.
Ja, schon
gibt
klar.
Es gibt einen Grund, warum er bei Sevilla.
Aber Lopetegui.
Lass mir mal meinen Punkt zu Ende machen, mein überschwänglicher Freund. Es gibt einen Grund, warum er es mit Sevilla gepackt hat und warum er es bei Arsenal und bei PSG nicht gepackt hat. Er ist ein Underdog-Coach. Das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Er ist ein Matchplan-Trainer und kein Philosophietrainer im Sinne von, ich entwickle hier was und wir schauen, dass wir jetzt, er ist nicht Pep Guardiola. So, er ist derjenige, der Pep Guardiola eine wischt, wenn Pep Guardiola einen Fehler macht. Das ja. Aber er ist nicht Pep Guardiola, er ist nicht der Vorreiter. Sondern er ist jemand, der darauf reagiert. Und das ist ja auch cool so. Also er ist im Endeffekt, er lässt Microsoft was entwickeln und sagt dann, hey, ich bin Apple und mach das nochmal eins cooler und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist er in der Tendenz eher. Aber er ist, wobei Apple jetzt hinkt, weil er ist jetzt, glaube ich, nicht so stylisch wie Apple oder so. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist er. Und das ist momentan aber nicht die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit, was zu entwickeln, was selbst eine Idee zu haben und nicht eben andere Leute zu kontern, weil der Gegner eben sagt, nimm du den Ball. Und das ist einfach nicht sein Spiel, muss man ganz klar sagen. Es gibt einen Grund, warum er eben mit kleineren Teams erfolgreich war und nicht bei den großen tendenziell nicht so gut aussah. Und ja, jetzt kommt die große Zeit, in der er es beweisen muss, dass er es auch kann.
Jetzt muss er seine Soldiers wieder auf den Weg bringen, Dicker.
Sowas von. Gut, genau, wir sind durch mit dieser Woche. Es sind genau jetzt ist es eine Stunde. Och Gott, ist es ja unglaublich. Also, ihr habt schon gehört, ich habe morgen Liverpool gegen Newcastle. Ich habe am Donnerstag Tottenham gegen Bournemouth, wie der Engländer sagt. Und ich habe am Samstag das Merseyside Derby Liverpool gegen Everton. Das kennt ihr auch. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Spiel am Sonntag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, Sonntag habe ich nicht. Sonntag habe ich zweite Liga. Aber ich habe am Montag das Monday Night Game West Ham gegen die Wolves. Also Lopetegi Derby. Geil.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Ich mache Southampton gegen Chelsea morgen Mittwoch, dann am Samstag United gegen Manchester Forest, genau, klar. Und auch am Sonntag Fulham Arsenal und kümmere mich dann noch um die Zusammenfassung fürs Match of the Week. Ich bin also mittendrin in meiner Dezemberpause.
Yeah! You know how it goes und so weiter. So, das war's von uns für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet
Holy, meine Freunde.
Ihr hattet Spaß. Wir haben leider Gottes diesmal nur den Dienstag geschafft, weil am Montag, wenn ihr es gesehen habt, ja, wie gesagt, wir waren bei Got Next. In diesem Sinne, bewertet uns. Ich habe es schon gesehen, ein paar haben es wieder gemacht. Ich glaube, es sind nur bloß 2, 3, die uns bei iTunes immer bewerten. Dürfen gerne ein bisschen mehr werden. Wie gesagt, wir freuen uns drüber, weil es kostet euch 3 Sekunden und uns schmeißt im Algorithmus nach oben. Genau. Und in diesem Sinne, teilt uns, wenn ihr den Podcast hört, also uns freut es immer sehr, wenn ihr es in die Story packt oder wenn ihr uns auch kommentieren seht, packt es in die Story, wir teilen das, lasst uns die Community größer machen, aber wie sagt Dre Vogt immer, nicht zu groß, sonst kommen die ganzen Assis. Nein, Schwan. Aber sagt er wirklich, aber bei uns darf es ruhig groß werden. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche wünschen wir euch, bis nächste Woche, stay tuned und cheers. Baby,